wenn wir jetzt schon so intensiv Gottes Wort besungen haben, dann können wir jetzt auch intensiv Gottes Wort angucken. Was haben wir vorhin gesungen? Wenn du müde bist, wie war das beim Kinderlied, Amy? Wenn du müde bist, dann... Genau. Falls jetzt jemand müde ist, Kaffee gibt es dann erst später, aber ich hoffe, die Predigt wird nicht so langweilig, dass die Müdigkeit durchbricht. Ich würde gern an dieser Szene anknüpfen. Wir haben gehört, die religiösen Leiter ließen Jesus töten, aber selbst da wirkte der Heilige Geist weiter, der Heilige Geist erweckte Jesus zum Leben. Es war nicht irgendeine anonyme Kraft Gottes, die Jesus zum Leben erweckt hat, sondern es war der Heilige Geist. Und wer vor einigen Wochen da war, als Raimund Stahl bei uns war, vielleicht erinnert ihr euch an die Haltegriffe. Er hat gepredigt zu Haltegriffen unseres Lebens und er hat geendet mit einem Vers aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs. Wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure dem Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Und der sei eine Bibellese mit der ökumenischen Bibellese gestaltet, der hat die letzten Wochen den Römerbrief gelesen, auch das 8. Kapitel des Römerbriefs gelesen und ist auch mal an diesem Vers vorbeigekommen. Es geht in diesem Vers um Leben und Tod und über den Heiligen Geist, der für unsere Auferstehung zum ewigen Leben sorgt. Und ich glaube, schon allein die Tatsache, dass es beim Heiligen Geist auch um Leben und Tod geht, macht deutlich, dass es wichtig ist, über den Heiligen Geist auch gut Bescheid zu wissen. Und vielleicht sind euch ja beim Lesen des Römerbriefs manche Dinge aufgefallen, wieder neu aufgefallen. Und ich möchte mit euch dieses 8. Kapitel ein bisschen durchgehen. Keine Sorge, wem das vielleicht zu viel wird oder wer zwischendurch dann doch mal müde wird, ihr könnt wieder eine Predigtzusammenfassung mitnehmen. Aber so wie wir es gerade so schön besungen haben, dass wir in dem Wort Gottes leben wollen, so gucken wir jetzt mal intensiv in das Wort Gottes rein. Wenn Paulus über den Heiligen Geist schreibt, dann kommt er immer auch zu der Spannung zwischen Fleisch und Geist. Er beschreibt immer wieder das Leben eines Christen im Spannungsfeld zwischen geistlich und fleischlich. Fleischlich, das ist so die wörtliche Übersetzung eines speziellen griechischen Begriffs. Luther hat es auch so übernommen. Wenn wir es in unserem Sprachgebrauch uns anschauen, dann kann man vielleicht so sagen, mit der Frage des so sagen, ist unser Leben bestimmt von der eigenen menschlichen Natur oder leben wir ein Leben, das bestimmt ist vom Geist Gottes? Wie können wir diese beiden Pole noch tiefer verstehen, die Paulus immer wieder erwähnt in seinen Briefen, diese beiden Pole, geistlich und fleischlich. Vielleicht denken wir oft bei diesem Wort fleischlich an Menschen, naja, die keine Christen sind, an entkirchlichte Menschen, die halt leben, so wie es ihnen in den Sinn kommt. Aber es wird ja deutlich, wenn Paulus diese Briefe an Christen schreibt, er schreibt ja diesen Brief an die Christen in Rom, er schreibt an anderer Stelle an die Christen in Korinth, er schreibt ja die Briefe nicht an die Heiden in den jeweiligen Städten, sondern er schreibt es an die Christen. Und das heißt, dieses Fleischliche, was er beschreibt, diese Spannung zwischen fleischlich und geistlich, das betrifft uns. Das betrifft uns Christen. Nicht entkirchlichte Menschen, sondern eingekirchlichte Menschen, wenn man es mal so sagt. Paulus schreibt an die Christen in Rom, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. In der neueren Übersetzung ist es so ausgedrückt, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Er schreibt, wie gesagt, an Christen in Rom, nicht an die Heiden. Und es ist also existenziell wichtig zu verstehen, was er damit meint, nicht im Fleisch zu leben, sich nicht nicht von der eigenen menschlichen Natur bestimmen zu lassen, sondern im Geist zu leben. Wie ist es jetzt aber mit dem Heiligen Geist? Klar ist ja, dass jeder den Heiligen Geist hat, der mit Jesus lebt. Sonst könnte er Jesus gar nicht als Erlöser und Herr annehmen, in sein Leben aufnehmen. Aber wir sehen nicht nur hier in dem 8. Kapitel des Römerbriefs, wir sehen es auch an anderen Stellen im Neuen Testament, den Heiligen Geist haben und im Heiligen Geist leben. Das sind offenbar zwei Paar Stufen. Sonst wäre so eine Warnung, wie Paulus sie hier an die Römer schreibt, ja unnötig. Für mich habe ich mal das so definiert, geistlich heißt geistgeleitet leben, der Heilige Geist treibt mich an. Und fleischlich von der eigenen Natur geleitet leben, Ego geleitet leben, Lust geleitet leben, mein natürlicher Mensch treibt mich an. Und dieser natürliche Mensch, der kann natürlich durchaus fromm sein. Es gibt auch das fromme Fleisch. Die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Paulus beschreibt also Situationen, und ich glaube, jeder von uns, zumindest ich, kann das nachvollziehen und macht diese Erfahrungen auch, dass ich geistgeleitet leben kann, aber dass ich auch von meiner menschlichen Natur aus geleitet leben kann. Geistlich hat also nichts mit einem priesterlichen Lebensstil zu tun, mit Zölibat oder dass das nur was für besondere Christen ist, sondern ich kann geistlich leben in einer heidnischen Umgebung, so wie damals in Rom. Ich kann geistlich leben in einer nachchristlichen Umgebung, so wie es wir zunehmend erleben in der westlichen Welt. Und ich kann fleischlich leben oder aus meinem natürlichen Menschen genauso in einem Kloster oder als sogenannter Geistlicher. Es geht immer darum, wer oder was leitet mich, wer oder was treibt mich an? Leitet mich der Heilige Geist oder leitet mich mein Egoismus, meine Lust, mein natürlicher Mensch? Ein gutes Beispiel ist die aktuelle Fastenzeit. Ich finde es super, dass wir im Kirchenjahr das jedes Jahr haben, dass man die Chance hat, mal zu gucken, was fällt mir denn richtig schwer, auf was fällt mir es denn echt schwer, 7 Wochen zu verzichten. Nicht auf Dinge zu verzichten, wo mir es eh kaum was ausmacht, sondern auf Dinge zu verzichten, wo es mal weh tut. Und ich merke das immer wieder, dass es da schon Dinge gibt in meinem Leben, das kostet mich wirklich was, mal zu sagen, 7 Wochen lasse ich das. Und dieses Jahr ist mir das auch in allen Dingen gelungen, die ich mir vorgenommen habe. Aber manchmal stelle ich auch fest, dass man in unseren Kirchen das sich schon gar nicht mehr traut, zu diesem Verzicht aufzurufen. Dass man irgendwelche Klimmzüge macht in den letzten Jahren, auf was man denn jetzt, also wie man denn diese Fastenzeit gestalten kann. Dinge, was vor 30, 40, 50 Jahren noch ganz normal war, dass man gesagt hat, lasst uns doch 7 Wochen auf Süßigkeiten, Kaffee, Alkohol, was auch immer verzichten, das traut man sich schon gar nicht mehr sagen. Und die Fastenzeit ist für mich bei manchen Dingen inzwischen echt zu einer Karikatur des Fastens geworden. Es gibt gar nicht mehr den Aufruf, auf irgendwas zu verzichten, sondern vielleicht noch irgendwas in diesen 7 Wochen was Bestimmtes zu tun. Leitet mich der Heilige Geist, leitet mich mein natürliches Verlangen, mein natürlicher Mensch. Noch ein paar Beispiele. Eine Besprechung in einem diakonischen Werk oder in einem kirchlichen Gremium, die kann total fleischlich sein, wenn da Menschen zusammen sind, die von ihrem Ego geleitet werden. Eine Sitzung von der Gemeindeleitung kann natürlich auch total fleischlich sein, wenn Menschen zusammen sind, die von Rechthaberei, Kritiksucht oder dem Ringen von Macht und Einfluss geleitet sind. Und demgegenüber kann aber auch eine Besprechung in einem Ordnungsamt der Stadt XY geistlich sein, wenn sich da zum Beispiel 2 oder 3 Christen treffen, die das Wohl der Stadt im Sinn haben. Entscheidend ist also nicht, wo ich mich treffe, in welcher Institution, sondern entscheidend ist, was treibt mich an? Aus welcher Quelle lebe ich? Jeder von uns kann, obwohl er Jesus in sein Leben eingeladen hat und den Heiligen Geist in sich trägt, trotzdem total fleischlich reagieren, fleischlich leben, fromm fleischlich leben. Egoismus, Besserwisserei, Rechthaberei, Kritiksucht, Selbstdarstellung, alles Auswirkungen des Fleisches, des natürlichen Menschseins. Dinge, die sich immer wieder in uns breit machen wollen. Und das Gefährliche ist dabei, dass die sich auch ganz schön fromm verkleiden können. Wer in Israel war und an den heiligen Städten war, der weiß, dass es dort auch ganz schön fleischlich zugeht. Dass in der Geburtskirche zwei orthodoxe Traditionen um Macht und Einfluss ringen. Dass in der Grabeskirche sechs christliche Konfessionen um Macht und Einfluss ringen. Und dass es so weit geht, dass dann die Muslime den Schlüssel haben müssen, weil die Christen das nicht auf die Reihe kriegen, sich zu einigen. Aber wir müssen dann auch wiederum gar nicht so weit gehen. Wir können uns auch selber hinterfragen. Auch hier vorne zu stehen, das kann mein frommes Fleisch befriedigen. Und plötzlich wird das vorne stehen zu meiner Identität. Auch Mitarbeit kann mein frommes Fleisch befriedigen. Auch Mitarbeit kann so ein Teil meiner christlichen Identität werden. Dass ich mein Christsein plötzlich festmache an dem, was ich tue. Ich habe das im CVDM immer wieder festgestellt, wenn du so Menschen hast, die seit Ewigkeiten auf bestimmte Freizeiten kochen, dann wird dieses Kochen auf den Freizeiten Teil ihrer christlichen Identität. Und wehe, sie verlieren dann mal das Kochen auf den Freizeiten. Dann hast du das Gefühl, sie verlieren den christlichen Glauben. Das fromme Fleisch kann viele Ausdrucksformen finden. Aber das Interessante ist ja, in diesem achten Kapitel des Römerbriefs, da führt Paulus das gar nicht genau aus, was das fleischlich heißt. Er tut es einfach ab mit einer Aussage, die Fleischlichen können Gott nicht gefallen. Er will möglichst schnell zu den Wirkungen des Heiligen Geistes kommen und zu dem Christen, wie er sich das vorstellt, der geistgeleitete Christ. Und da finden wir dann im achten Kapitel ziemlich viel Erkenntnisse über den Heiligen Geist. Und ich gehe das einfach mal so ein bisschen schnell durch. Wie gesagt, wem das zu schnell ist oder zu viel ist, der kann gern diesen Zettel noch mitnehmen, die Predigtzusammenfassung. Wenn der Heilige Geist in euch wohnt, eine Formulierung, die Paulus viermal benutzt in diesem achten Kapitel. In Christus sein. Wenn aber der Messias in euch lebt, solche Formulierungen benutzt er, um deutlich zu machen, welches Vorrecht es ist, zu wissen, dass Jesus mit seinem Heiligen Geist in uns wohnt. Und es versetzt uns hoffentlich immer wieder neu in Staunen, dass wir nicht an irgendwelche heiligen Orte pilgern müssen, um dort Gott zu erleben, sondern dass Jesus versprochen hat, dass er mit seinem Heiligen Geist in uns leben will. Welch eine Verheißung, aber auch welch eine Verantwortung. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Immer wieder taucht ja diese Frage auf, habe ich den Heiligen Geist? Und aus dem Zusammenhang der Paulusbriefe, da wissen wir, dass der Heilige Geist mich erfüllt bei meiner Hinwendung zu Jesus. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, niemand kann Jesus Herrn nennen, außer im Heiligen Geist. Oder so wie es Roland Werner übersetzt, kann auch keiner sagen, Herr ist Jesus, außer durch die Wirkung des Heiligen Gottesgeistes. Wenn ich Jesus in mein Leben einlade, wenn Menschen Jesus in ihr Leben einladen, dann ist das schon eine Wirkung des Heiligen Geistes. Niemand kann das tun, ohne dass der Heilige Geist an ihm wirkt. In der Theologie nennt man das die vorlaufende Gnade. Der Heilige Geist wirkt schon an mir, damit ich überhaupt Ja sagen kann zu Jesus. Wobei ich natürlich immer Nein sagen kann. Das bleibt immer meiner menschlichen Freiheit überlassen, weil Liebe ohne Freiheit keine Liebe ist. Und darum habe ich immer die Freiheit, Nein zu sagen zum Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird meinen sterblichen Leib eines Tages lebendig machen. Der Heilige Geist ist dieselbe Kraft, die an Jesus gewirkt hat bei seiner Auferstehung. Diese zentrale Aussage auch in Richtung Ostern. Und da beschreibt Paulus ein besonders wichtiges Wirken, das zentrale Wirken des Heiligen Geistes. Er wird unsere Auferstehung bewirken. Was heißt das konkret? Der Heilige Geist ist dieselbe Kraft, die an Jesus gewirkt hat bei seiner Auferstehung. Und ich brauche keine Angst vor dem körperlichen Tod haben. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, nimmt er mir die Angst vor dem Sterben, weil ich weiß, wohin ich gehe. Ich war ehrlich gesagt bei der Corona-Pandemie schon ein bisschen überrascht, wie viel Angst in der christlichen Welt ist. Angst vor dem Sterben. Das heißt jetzt nicht, dass man sich irgendwie da fahrlässig verhalten sollte, aber ich habe oft eine große Angst gespürt vor dem Sterben. Und da frage ich mich, wenn der Heilige Geist unsere Auferstehung bewirkt, wenn er mir die Angst nimmt vor dem Sterben, weil ich weiß, wohin ich gehe, warum war so viel Angst unter uns? Wenn der Heilige Geist in mir lebt, dann macht er mir die Gotteskindschaft bewusst und er gibt mir die innere Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe. Darf ich dich fragen, ob du diese Gewissheit hast? Weißt du, wohin du gehst, wenn du heute oder morgen stirbst? Wer die Gewissheit nicht hat, mit dem bete ich gern, damit der Heilige Geist diese Gewissheit ins Herz gibt oder neu ins Herz gibt. Und so ein Gebet sollte man nicht auf die lange Bank schieben, weil die lange Bank ist ja des Teufels liebstes Möbelstück. Und solche Gebete wie andere Dinge auch, die sollten wir nicht auf die lange Bank schieben. Der Heilige Geist hilft uns, die Taten des Fleisches zu töten. Das heißt, er hilft uns, nicht mehr selbstsüchtig zu leben, sondern gottessüchtig zu leben. Nicht selbstzentriert, sondern jesuszentriert. Und manchmal ist es ja schon ein bisschen erschreckend, wie selbstzentriert Christen leben. Und darum ist die Ermahnung des Paulus in seinen Briefen wirklich wichtig, überlebenswichtig. Und wir sollten sie wirklich ernst nehmen. Der Heilige Geist kann und will uns antreiben, lesen wir auch in diesem 8. Kapitel. Und dieser Antrieb ist ein Zeichen der Gotteskindschaft. Zu was treibt er uns an? Er treibt uns an, nach Gottes Willen zu leben. Vor allem auch immer wieder einen Anlauf zu nehmen, Jesus gemäß zu leben. Immer wieder aufzustehen, wenn wir hingefallen sind. Wenn wir mal nicht im Willen Gottes gelebt haben. Hinfallen ist menschlich, liegenbleiben ist teuflisch und aufstehen ist geistlich. Er treibt uns an, immer wieder aufzustehen, immer wieder auch neu anzufangen mit Jesus. Der Heilige Geist wirkt die Nähe zum Vater im Himmel. Nur durch ihn kann ich solch eine Nähe zu Gott bekommen, dass ich diese intime Anrede gebrauchen kann. Aber Vater. Auf Deutsch, Papa, Vater. Diese Nähe zum himmlischen Vater bewirkt der Heilige Geist. Und ich muss mir das nicht mühevoll einreden. Die Gewissheit der Gotteskindschaft bezeugt der Heilige Geist. Wenn ich in Christus bin, wenn ich im Heiligen Geist bin, der Heilige Geist in mir lebt, dann weiß ich, dass ich Kind Gottes bin. Gottes Kindsein ist kein Leistungsmerkmal, sondern eine Zustandsbeschreibung. Ich bin Kind Gottes. Selbst wenn ich ein zorniges Kind Gottes bin, ein ungehorsames Kind, ein schmutziges oder ein braves, ein gehorsames, ich bin ein Kind Gottes. Ich versuche es nicht zu sein, sondern ich bin es und ich weiß es. Und auch da, wenn die innere Gewissheit fehlt, dann ist ein Gebet mit jemand anderes zusammen hilfreich, um diese diese Gewissheit der Gotteskindschaft wirklich im Herzen zu haben. Eine ganze Palette von Erkenntnissen über den Heiligen Geist, die uns Paulus da vermittelt oder den Christen in Rom vermittelt. Und da, wo wir erkennen, da fehlt vielleicht was oder da habe ich irgendwas verloren, und da ist es einfach gut und wichtig zu beten: Jesus, ich möchte wieder in diesen Status kommen. Heiliger Geist, komm und füll mich aus. Ich merke, diese und jene Sache, das habe ich verloren oder ist nicht mehr so stark in mir. Und am besten ist dieses Gebet immer mit jemand anderem zusammen zu beten. Zum Schluss die praktischen Auswirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Auch da steht jede Menge in diesem 8. Kapitel. Ich möchte nur 3 Sachen rausgreifen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ein kerniger Vers, vor allem wenn man nicht nur bei Sonnenschein betrachtet und glaubt, sondern in den trüben, traurigen und nebligen Tagen unseres Lebens. Ein Vers, der mir persönlich sehr viel bedeutet, der so ein bisschen ein Leitvers auch meines Lebens ist. Und dieser Vers, wir wissen das ja vermutlich, der sagt aus, dass nicht die Umstände bestimmen, ob etwas gut für mich ist, sondern die Liebe zu Gott. Und ich bin überzeugt, dass jeder Christ mal in seinem Leben an Punkte kommt, wo er Gott nicht mehr versteht. Gott ist gnädig und darum passiert es oft erst nach einigen Jahren Christseins. Aber diese Zeiten kommen. Leid, Entbehrung, Schwierigkeiten, Probleme, Nöte, Herausforderungen unseres Lebens. Und dann taucht die Frage auf: Hält mein Glaube mich? Halte ich diese Situation aus? Oder suche ich mir selbst einen Weg heraus? Heraus aus diesen Schwierigkeiten und Nöten. An der Hand Jesu durchzugehen, in der Kraft des Heiligen Geistes durchzugehen, ist geistlich. Sich selbst zu helfen, ist fleischlich, auch wenn es manchmal menschlich vielleicht verständlich ist. Und dieser Vers kann ein Rettungsring sein in Not, Problemen, Schwierigkeiten, Herausforderungen unseres Lebens. Und aus diesem Vers kann ich immer wieder ein Gebet machen: Herr Jesus, ich will glauben, ich will deinem Wort glauben, dass auch diese Situation, die ich nicht verstehe, dass diese Situation mir zum Besten dient. So wird das geschriebene Wort Gottes zum lebendigen Wort Gottes. Und nach einigen Wochen, Monaten, Jahren vielleicht erkenne ich, dass denen, die Gott lieben, tatsächlich alle Dinge zum Besten dienen. Wie gesagt, dieser Vers war in meinem Leben schon sehr oft wichtig. Ein Beispiel, vielleicht habe ich schon mal erzählt, als wir noch Jugendfreizeiten gemacht haben, die Adleiter und ich, da waren wir einmal unterwegs in die Schweiz zu einer Jugendleiterschulung mit unserem Auto. Unser Auto war eingeplant für die Freizeit dann als Begleitfahrzeug 2 Wochen später. Und dann haben wir noch Freunde besucht in Baden-Baden und fahren auf die Autobahn. Und dann rauscht ein anderes Auto hinten auf uns drauf. Und so eine Situation, wo man dann einfach so kurz überlegt, was kommt jetzt alles die nächsten Tage und Wochen, und denkt sich einfach: Scheibenkleister. Die Fahrerin von dem anderen Auto war einsichtig, dass sie schuld war, gab es gar keine Diskussionen, dann kam die Polizei, unser Auto wurde abgeschleppt und die Diagnose war Totalschaden. Wir haben dann einen Mietwagen genommen, sind in die Schweiz gefahren, in die Schulung, und dann beginnt es ja hier zu rattern. Ne? Was machst du jetzt? 2 Wochen beginnt die Freizeit, du hast eigentlich gar keine Zeit für ein neues Auto oder irgendwas zu machen, dann noch um irgendwas zu kümmern. Und dann haben wir gebetet, die Arbeit und ich, und dann kam dieser Vers in meinen Sinn: Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und an diesem Vers haben wir uns festgehalten. Und das Interessante war dann, als wir das immer wieder ausgesprochen haben, wenn es hier das Kopfkino losging, haben wir das immer wieder diesen Vers ausgesprochen, und nach als ich dann die Werkstatt angerufen habe in der Nähe von Baden-Baden, haben die gesagt, ja, die gegnerische Versicherung wäre überraschenderweise bereit, die Reparatur zu bezahlen, auch wenn es mehr kostet als der Restwert des Autos. Das war schon mal ganz cool. Und dann hat die Werkstatt es sogar noch hinbekommen, innerhalb der Zeit, wo wir in der Schweiz in der Schulung, ab der Schulung waren, das alles zu reparieren. Wir konnten zurückfahren, haben den Mietwagen übergeben und sind mit unserem Auto General überholt wieder dann zurückgefahren nach Esslingen. Ein für mich total einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Da war ich 4, 5 Jahre Christ und es hat einfach mein weiteres Leben tief geprägt. Aber wichtig bei diesem Vers ist mir auch, dass es ein Vers ist für mich. Dass ich diesen Vers nicht zu schnell anderen zusage. Weil manchmal, wenn wir in andere Not sind und ich sage diesen Vers ein bisschen leichtfertig zu anderen, dann kann der auch genau das Gegenteil bewirken. Bitterkeit und keinen Trost oder Hoffnung. Deswegen sollte man auch sehr vorsichtig umgehen mit diesem Vers. Für sich selber kann man den nehmen als Rettungsring, aber anderen zu schnell zuzusagen, da wäre ich vorsichtig. Eine weitere Auswirkung: Wer wird als Ankläger gegen die von Gott Auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der sich für schuldlos und gerecht erklärt. Wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias Jesus ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr, er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Hier geht es nicht um Anklage, wenn wir mal wieder zu schnell fahren und Strafe zahlen müssen. Es geht um die religiöse Anklage. Nach dem Motto, du genügst nicht für die Gebote Gottes. Das ist zwar wahr, wir genügen nicht für Gottes Gebote, aber genau deswegen ist er Jesus für uns gestorben. Und darum gibt es kein Recht, Menschen in der Seite Jesu leben, religiös zu verdammen. Manchmal klagen Menschen an. Meistens klagt aber Mr. S. an, der Ankläger, so wie er im Buch Hiob und in der Offenbarung beschrieben ist. Mr. S. klagt uns an, meistens in unseren Gedanken. Plötzlich fliegen solche Gedanken an uns hin, du bist nichts, du taugst nichts, Gott versorgt dich nicht, du bist ein schlechter Christ. Oder auch solche Gedanken, das musst du doch nicht so eng sehen. Oder lass dir das nicht bieten, schlag zurück. Angriffe von Mr. S. Und die laufen meistens in der unsichtbaren Welt, ziehen sie in unsere Gedanken. Und Jesus bezeichnet nicht umsonst den Teufel als Vater der Lüge. Er arbeitet mit Lügen. Aber diese Angriffe haben keine Berechtigung, außer ich lebe in bewusster Sünde oder ich gehe ihm auf den Leim, so wie Adam und Eva uns das vorgemacht haben. Wir aber, so schreibt Paulus im Epheserbrief, wir sollen diese Angriffe abwehren. Pfeile des Bösen auf unsere Gedanken mit dem Langschild des Glaubens abwehren, so schreibt Paulus im Epheserbrief. Im Gebet widerstehen, in einem ganz konkreten Gebet widerstehen, weil eben niemand als Ankläger die von Gott Auserwählten beschuldigen kann. Zuletzt der Vers 37, die Kraft zum Überwinden. In dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Überwinden heißt nicht, sich mit übermenschlicher Kraftanstrengung durchbeißen, sondern wir überwinden durch Jesus. In der Kraft seines Heiligen Geistes können und sollen wir als Überwinder leben. Und überwinden ist ja eines der Schlüsselworte der Offenbarung. Das haben wir im November ja intensiv bearbeitet. Und seitdem wissen wir auch, überwinden heißt siegen. Und neuere Übersetzungen übersetzen darum das auch richtigerweise, dieses griechische Wort, mit Siegen. In all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Und es wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir als Christen als Überwinder leben, als Sieger leben. Nicht aus eigener Kraft, menschlich, fleischlich, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir überwinden durch den, der uns geliebt hat, durch Jesus. Mein Anteil dabei ist der Wille zum Überwinden. Und Jesu Anteil ist die Kraft und die Vollendung durch seinen Heiligen Geist. Und wir überwinden nicht gerade noch so. wie ein Hochspringer seine 2,31 Meter gerade noch schafft, die Latte zittert und boah, sie fällt nicht. Nein, wir überwinden weit. Wir überwinden weit, schreibt Paulus. Da ist Luft dazwischen. Zwischen der Latte und dem Hochspringer, der drüber springt. Wir überwinden weit. Bleibt die Frage, was soll man denn überwinden? Wozu soll man denn überwinden? Es gibt offenbar irgendwelche Dinge, die Paulus erkennt, die wir überwinden sollen. Etwas, das uns vielleicht behindern will, zurückhalten will, Hindernisse. Etwas, was uns davon abhalten will, Bestimmtes zu tun. Aus dem Textumfeld erkennen wir ja, dass es Schwierigkeiten sind im persönlichen Bereich, die wir überwinden sollen. Schwierigkeiten, Anfechtungen, die uns von der Nähe Gottes, von der Liebe Gottes trennen wollen. Schwierigkeiten, Anfechtungen, die einen Ursprung in der sichtbaren, aber auch in der unsichtbaren Welt haben. Und diese Schwierigkeiten, die sollen und wollen uns davon abhalten, dass wir das tun, was Jesus uns beauftragt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und darum überwinden wir weit, wenn wir auf Jesus schauen. Weil wir immer wieder beschäftigt, aber immer wieder in der Gefahr sind, mit uns beschäftigt zu sein. Uns selber zu pflegen, uns selber zu verwirklichen. In irgendeiner Form, um uns selber zu kreisen. In guten wie in schlechten Zeiten. Und manchmal denkt man, natürlich ist es menschlich berechtigt, um sich selber zu kreisen, besonders dann, wenn wir in Leid, Krankheit, Lebenskrisen sind. Aber auch in solchen Dingen gilt es, den Blick auf Jesus zu richten. Nicht bei sich zu bleiben, auf Jesus zu schauen und Jesus nicht loszulassen. Wir überwinden weit, wenn wir auf Jesus schauen. Wir überwinden Schwierigkeiten, Nöte, Leid, wenn wir von uns weg auf Jesus schauen. Und wir überwinden auch weit, weil wir den Auftrag von Jesus, den er dir und mir gegeben hat, anderen gegenüber ihn zu bezeugen, weil wir diesen Auftrag ausführen wollen und nicht nur unser Leben für uns, für unsere Bedürfnisse, unsere Nöte leben wollen. Es gibt immer irgendwelche guten Gründe, den Auftrag Jesu gerade nicht auszuführen. Es gibt immer irgendwelche Schwierigkeiten, Probleme oder Versuchungen, Verlockungen, die Grund sind zu sagen, jetzt nicht, heute nicht oder ich nicht. Aber wir sollen solche Gedanken nicht nachgeben, wir sollen sie überwinden. Und wir können überwinden, wir können weit überwinden. Und es ist unser Job, weit zu überwinden, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich würde gerne noch beten und lade euch dazu ein, aufzustehen. Himmlischer Vater, hab du Dank, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, so wie Jesus das beschrieben hat, dass du, Jesus, uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, dass du, Heiliger Geist, in uns lebst. Es ist unbegreiflich, unvorstellbar, aber immer wieder erfahrbar. Und trotzdem erleben wir das immer wieder, wie unser natürlicher Mensch sich aufbäumt in bestimmten Situationen, an denen wir Gefahr sind, fleischlich, menschlich zu reagieren. Und wir sehen das in deinem Wort, Jesus, dass wir dir dann nicht gefallen, wenn wir fleischlich, menschlich reagieren. Und darum brauchen wir immer wieder eine neue Portion, neue Erfülltsein von dir, Heiliger Geist. Dass wir das tun können, was wir im Römerbrief in anderen Stellen lesen, geistlich zu leben, aus deiner Kraft zu leben. Und immer wieder auch von uns wegzuschauen, auf dich zu schauen, Jesus, egal ob es uns schlecht geht oder es uns gut geht, dass wir nicht um uns selber kreisen, sondern um dich kreisen, Jesus. Und dass wir so weit überwinden,